Es sind jetzt 10 Jahre vergangen, seit diesem verhängnisvollen Tag im September 2001. Und noch immer stellen sich Millionen Menschen auf der Welt die Frage, was in Gottes Namen ist da eigentlich passiert? Warum haben sich die Gebäude des World Trade Centers einfach in Staub aufgelöst? 80% der Gebäude sind nämlich einfach verschwunden. Wie konnte das geschehen? Wieso war es am Ground Zero Wochen später noch so heiß, dass den Feuerwehrleuten bei der Arbeit einfach die Stiefel geschmolzen sind? Und wieso sind von den Rettungskräften Hunderte an Leukämie gestorben und Zehntausende schwer krank oder liegen im Sterben? Auf diese Fragen gab es bisher keine Antwort. Doch dann hat ein Mann aus Russland eine ganz neue These aufgebracht und von dieser These handelt dieser Vortrag.
Ich möchte ein paar kleine Worte zu mir selber verlieren, aber nur ganz wenig, weil ich hier nicht im Vordergrund stehe. Vor allem meine Motivation, warum ich heute bei Ihnen bin und vor allem mein innerer Antrieb. Mein innerer Antrieb ist eigentlich, ich bin es leid und ich habe es satt. Ich bin es leid und habe es satt, dass man mir ständig erzählt, was ich zu glauben habe und was nicht. Ich bin es satt, dass man mir permanent sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und zwar nicht nur von Seiten der Medien, als auch von Seiten der Regierung. Ich habe es einfach satt, dass man mich permanent anlügt. Und meine große Motivation ist einfach, hinter die Dinge zu schauen, hinter die Kulissen zu blicken. Und ich habe ein Thema für Sie heute vorbereitet, das ich schon letztes Jahr einmal als Vortrag gehalten habe. Sie wissen es alle, der große Tag, der 11. September. Hier geht es heute speziell bei meinem Thema. Mein Hintergrund ist, ich bin nicht Wissenschaftler, ich bin auch kein Geologe, ich bin auch kein Spezialist in vielen Dingen. Das Einzige, was ich vorweisen kann, sind 41 Jahre Lebenserfahrung, eine Ausbildung als Elektroniker, ich habe eine Offiziersausbildung hinter mir, ich war Pilot bei der Bundeswehr, aber ansonsten bin ich einfach nur ein freidenkender, logischer Mensch und möchte das Ihnen mitgeben, was ich in den letzten 10 Jahren im Endeffekt recherchiert habe. Mehr gibt es zu mir nichts zu sagen. Ich mache seit knapp 10 Jahren immer wieder diese Vorträge, bin auch als Journalist ein bisschen tätig. Und heute wollen wir uns um ein ganz spezielles Thema widmen, das für Sie, wie für mich, für uns alle eigentlich von nachhaltiger Bedeutung war. Ich habe einen Arbeitstitel erschaffen für diesen Vortrag, Wahrheit 4.0. Das weiß ich noch nicht ganz, ob das auch die endgültige Version sein wird. Der eigentliche Titel von diesem Vortrag war heute 9/11 Nuked into Reality. Also wenn Sie heute im Laufe dieses Vortrags nicht alles gleich verstehen, dann kann ich das nicht nur verstehen, sondern das wird sogar wahrscheinlich sein. Ich bin mir sicher, dass vieles von dem, was ich Ihnen heute jetzt erzählen werde, so abstrus klingt, so vollkommen bizarr klingt, dass Sie das beim ersten Mal gar nicht begreifen können. Ich kann Ihnen nur sagen, das Ganze geht als Filmprojekt ins Internet, alles einfach zum Anschauen auf YouTube. Ich bin mit einem Freund zusammen. Wir werden diesen Vortrag hinterher in ein großes Video schneiden und das dann auch noch logisch, didaktisch besser aufbauen mit zusätzlichen Informationen. Also keine Angst, wenn Sie jetzt etwas nicht vom ersten Moment verstanden haben oder so. Sie haben in ein paar Wochen die Gelegenheit, so oft zurückzuspulen, wie Sie wollen, bis Sie wirklich alles kapiert haben. Und mir geht es vor allem darum, dass ich mit dieser Arbeit dazu beitrage, dass die Menschen in Amerika verstehen, was eigentlich an diesem Tag wirklich passiert ist. Und mir tut es furchtbar leid, was mit den Amerikanern an diesem Tag geschehen ist, weil die Seele des amerikanischen Volkes wurde an diesem Tag vollkommen vergewaltigt, also komplett eigentlich das Herz aus der Brust herausgerissen. Und diese Wunde ist immer noch offen. Dieses 9/11-Thema, das hat die Menschen in Amerika bis heute beschäftigt oder wird immer noch weiter beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Beitrag ein bisschen dazu tun kann, dass das alles besser wird. Ich muss aber auch eins dazu sagen, ich kann Ihnen nicht beweisen, dass das alles stimmt. Ich habe nicht die Möglichkeiten, das zu überprüfen von dem, was ich erzähle, sondern es sind alles Informationen, die ich selbst zusammengetragen habe, und zwar speziell von einem Mann, den Sie nachher noch kennenlernen werden im Laufe des Vortrags. Bitte überprüfen Sie das selbst mit Ihrer Logik, mit Ihrer Intuition und vor allem mit Ihrem Herzgefühl, ob sich das alles integrieren lässt in Ihr Weltbild, und das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht stellt sich ja dann auch irgendwann heraus, dass alles, was ich Ihnen heute erzählt habe, mehr oder weniger eine Täuschung war oder ein Irrtum, und selbst wenn es so wäre, das macht auch nichts. Weil wenn das wirklich so wäre, dass ich hier Ihnen etwas Falsches erzähle, dann haben Sie einen netten Vortrag gehört und sonst nichts. Dann wird nichts passieren. Das wird niemand sonst belästigen, das wird niemand sonst, es wird verpuffen in der Unendlichkeit des Internets. Aber wenn es stimmt, und dafür gibt es einige Ansatzpunkte, das könnte dann durchaus etwas anderes bedeuten und vielleicht wird es ja auch irgendetwas anstoßen. Also wie gesagt, der Vortrag, den ich letztes Jahr gehalten habe, in Regen vom Osiris Buchversand veranstaltet, vom Oliver, der da hinten am Buchstand sitzt, da haben jetzt mittlerweile 70.000 Leute geklickt, für mich eine Riesennummer. Colleen Fernandes Bikini-Shooting hat zwar 1 Million Klicks gehabt, aber ich glaube, selbst wenn ich im Bikini hier stehen würde, würden nicht mehr Leute zuschauen. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es ging primär um die Aussagen an diesem Vortrag. Und ich kann es nur kurz wiederholen, weil das, was ich jetzt sage, baut didaktisch auf diesen Vortrag auf. Und zwar eine der Aussagen in dem letzten Vortrag war, dass es gar keine entführten Flugzeuge gab, die an diesem Tag zum Einsatz kamen oder in die Türme eingeschlagen sind. Dass alles, was Sie gesehen haben, im Endeffekt Videofälschungen waren und auch richtig grottenschlechte Fälschungen, wenn man es genau anschaut. Dass die 3 Türme des World Trade Center nicht durch Brände und Gravitationswirkung eingestürzt sind, sondern dass diese Türme gezielt gesprengt worden sind und dass mit diesen Aktionen nicht nur eine geopolitisch neue Ära eingeleitet worden ist, sondern es wurde auch von Mächten im Hintergrund ein gewisses okkultes Ritual abgehalten, um diese eigene Agenda weiter voranzubringen. Das ist der Inhalt von diesem ersten Vortrag, den können Sie im Internet alles anschauen, geht ungefähr 1,5 Stunden. Ich kann auf Zeitgründen jetzt nicht genauer darauf eingehen, auch wenn es bizarr klingt, was da steht, aber Sie werden sehen, es gibt sehr viele Gründe, das Ganze so aufzunehmen. Und ich werde Ihnen jetzt in verschiedenen Ebenen der Wahrheit, in Anführungszeichen, was immer Wahrheit auch ist, versuchen, eine Geschichte zu erzählen, die Sie so noch nicht gehört haben. Und zwar fangen wir an bei der ersten Version des 11. September, nämlich Osama bin Laden und seine 19 Räuber, gesteuert aus Tora Bora, irgendwo in den Höhlen von Afghanistan, haben an diesem Tag die mächtigste Luftwaffe der Welt ausgetrickst und Kamikaze gleich Verkehrsflugzeuge als Geschosse benutzt und dann die beiden Türme des World Trade Center und das Pentagon getroffen. Die Türme brennen eine Zeit lang und zerfallen dann aufgrund von Hitze und Gravitation zu Schutt und Asche. Und das eigentliche Opfer, das war das prägende Ereignis der letzten Jahre und unser aller Leben wird mehr oder weniger davon beeinflusst. Versuchen Sie mal heute mit einem Glas Nutella durch eine Flughafensicherheitskontrolle zu gehen, da werden Sie Ihr blaues Wunder erleben, was da mittlerweile alles passiert ist. Ich kann Ihnen da eine ganz tolle Geschichte erzählen. Aber im Endeffekt waren es ja nicht diese Türme, sondern Sie haben es gerade eben auf diesem Bild gesehen, sondern es ging darum, dass die Menschenrechte und die US-Verfassung mehr oder weniger außer Kraft gesetzt worden sind. Hier US Constitution, US Bill of Rights. Also Amerika ist de facto ein faschistischer Staat mittlerweile. Und die Gesetze und die Maßnahmen, die über die amerikanische Bevölkerung hereingebrochen sind, das ist so himmelschreiend. Man muss irgendetwas tun, damit dieses Unrecht aufgelöst wird. Und die Auflösung dieser Geschichte hatten wir erst vor ein paar Wochen, nämlich als die Nachricht über die Welt ging. Osama bin Laden ist nach Geheimdienstangaben im Dezember 2000 an einer schweren Nierenkrankheit verstorben und wurde dann im Mai 2011 noch einmal erschossen und daraufhin seine Leiche ins Meer geworfen. Also es gab schon lange Hinweise darauf, dass dieser Mann schwer dialysekrank seit Jahren verstorben ist und dann im Endeffekt diese Geschichte, die uns da erzählt worden ist, am Anfang Mai, als er angeblich in Pakistan in Abbottabad quasi getötet wurde, dass da einiges nicht stimmt. Das haben die Mainstream-Medien natürlich nicht transportiert, aber das, die offizielle Wahrheit, das Thema mehr oder weniger ist jetzt abgeschlossen, Osama bin Laden. Die zweite Ebene der Wahrheit, das ist ein Schritt, den haben schon viele mittlerweile gemacht, aber für die allermeisten Menschen auf der Welt ist das eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Alleine die Vorstellung, dass es nicht Osama bin Laden war und seine 19 Räuber, sondern dass vielleicht eine andere Gruppe oder der militärisch-industrielle Komplex hinter diesem ganzen Anschlag steht, das ist schon eine Grenze, die viele Menschen überhaupt nicht überschreiten können, wollen oder dürfen. Auf jeden Fall gibt es schon seit langem eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern, die mit großer Expertise nachgewiesen haben, dass es nicht die Gravitation, also sprich die Brände, nicht die Ursache sein können, sondern dass es hier Spuren gibt von hochexplosiven, fortschrittlichen, hypermodernen Sprengstoffen, unter anderem eben diesen Nanothermit. Thermit ist ein Eisen-3-Oxid, das bei Zündung unter extremer Hitzeeinwirkung zum Schweißen benutzt wird oder auch für Schneidladungen, für kontrollierte Sprengungen. Und Professor Niels Harrit von der Universität aus Dänemark, ein Chemiker, der hat mit verschiedenen Testverfahren eindeutig nachgewiesen, dass diese Proben, die man im Staub des World Trade Center gefunden hat, nicht reagiertes, hochreaktives Nanothermit beinhaltet. Also sprich Thermit mit einer zusätzlichen Erweiterung, dass die Partikel, die verarbeitet worden sind, auf Nanogröße verkleinert wurden, was natürlich die Reaktionsfläche wieder vergrößert und damit die Effektivität von diesem Sprengstoff um einiges potenziert. Also es gibt eindeutige Spuren von Nanothermit und anderen Sprengstoffen im Staub und damit fällt natürlich Osama als Täter alleine aus. Das ist schon mal die erste wichtige Hürde, die viele Leute nicht überwinden wollen. Und da gibt es eine ganze Gruppe von Menschen, die das eben jetzt belegen oder mit Sachverstand oder mit Know-how klar machen. Hier sieht man kurz vor dem Einsturz einer der Türme an einer Ecke fließt auf einmal gelbflüssiges etwas herunter. Wenn man es genau nimmt, ist es rot und gelb glühender Stahl, der hier nach unten gestürzt ist. Man hat es ausgerechnet, ungefähr eine Tonne Stahl ist darunter geflossen. Und das ist natürlich nicht möglich mit Aluminiumflugzeugen oder mit Flugzeugkerosin, dass das dann Stahl zum Schmelzen bringt, vielleicht erweichen. Ja, das lässt man sich noch eingehen, aber nicht diese Stahlschmelzungen da. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt kümmern sich um dieses Thema und versuchen eben herauszufinden, unter anderem ein Architekt, Richard Gage, war auf dem Weg zur Arbeit, hört im Radio ein Interview mit einem anderen 9/11-Forscher, ist davon so geschockt, dass er eine Organisation gründet, Architects and Engineers for 9/11 Truth. Und er hat mittlerweile über 1000 Experten zusammengezogen, Architekten, Statiker, Bauleute, Sprengstoffmeister etc. etc. Und die sagen alle, es kann nicht sein, dass es Flugzeuge waren, die dafür ursächlich verantwortlich zu machen sind. Und auch in der amerikanischen Bevölkerung tut sich immer mehr eine Bewegung auf und es gibt immer mehr Menschen, denen das auf der Seele brennt, auch gerade bei den Prominenten. Wir haben hier zum Beispiel Sharon Stone, Charlie Sheen, Andreas von Bülow, Juliette Binoche, hier oben Jesse Ventura, der auch diese ganze Wahrheit ans Licht bringen will. Und diese Menschen sagen alle mehr oder weniger, das passt nicht, wir glauben euch nicht, dass diese ersten Version passiert ist. Und natürlich in den Augen von diesen ganzen Aktivisten sind die wahren Attentäter ein Konglomerat aus US-Regierung, Geheimdiensten, militärisch-industriellem Komplex, da diese natürlich auch irgendwie die Hauptnutznießer von diesen ganzen Konsequenzen sind. Und viele, die sich dieser 9/11-Truth-Bewegung angeschlossen haben, sind eben Vertreter genau dieser These, aha, die Amerikaner, die Regierung, die hat das selbst gemacht. Und wenn man sich die Situation im Irak anschaut, dann wird klar, dass hier eben nicht um die Verteidigung von Demokratie gekämpft wird, sondern dass es hier geostrategische Ziele gibt, die verfolgt werden und man muss eben die wahren Schuldigen dann bei der US-Regierung suchen. So einfach ist das nicht. Und ich begrüße natürlich die Forderung nach einer neuen Untersuchung nachdrücklich, doch hat diese Version den Nachteil, die eigentlichen physikalischen Fakten nicht ganz aufzugreifen. Und die meisten Forscher gehen eben über diese Wahrheitsebene nicht oder über diese Stufe nicht hinaus. Und wir wollen mal schauen, ob es sinnvoll ist, indem man einfach sagt, okay, wir wollen jetzt auch gar nicht weiter wissen, was da Sache ist. Wir sind schon einigermaßen informiert. Schauen wir mal, was da wirklich darunter zu verstehen ist. Wie gesagt, ich möchte Ihnen anhand von verschiedenen Stufen dieses ganze Thema etwas näher bringen. Und hier kommen wir jetzt zu einer Person, die ich Ihnen dann gleich vorstellen werde. Und zwar ist es ein gewisser Dmitri Kaletsov. Mr. Kaletsov war in den 80er Jahren als Offizier der russischen Armee Offizier der sogenannten Militäreinheit 46179, auch bekannt als der Sonderkontrolldienst des sowjetischen Verteidigungsministeriums. Und dieser Sonderkontrolldienst oder auch der nukleare Geheimdienst der Sowjetunion genannt, der war eine geheime Militäreinheit, die zuständig war für das Aufspüren atomarer und von Sowjetfeinden durchgeführten Sprengungen, darunter eben auch unterirdische Atomtests. Auch die Einhaltung der verschiedenen internationalen Abkommen zu Atomwaffentests und Kernexplosionen zu friedlichen Zwecken, das unterlag ihrer Kontrolle und damit eben auch seinem Aufgabenbereich. Und er hat hier einen hohen Preis bezahlt für das, dass er seine Informationen veröffentlicht hat. Er wurde schon ins Gefängnis geworfen für ein Jahr. Man hat ihn mehr oder weniger versucht, mundtot zu machen. Er hat ein Buch geschrieben, das auch nicht wirklich publik gemacht wird. Also er hat sehr viel Opfer und Mühe auch finanziell auf sich genommen, um gewisse Informationen rüberzubringen. Und die Thesen von diesem Mann, die möchte ich Ihnen in diesem Vortrag präsentieren und die sind wirklich mind-blowing, sagt man auf Englisch. Also da wird es Ihnen die Fontanelle sprengen, weil das jede Vorstellung eigentlich übersteigt. Ihm war natürlich relativ schnell klar, dass die Hintergründe des 11. September oder was da genau passiert ist, nicht ganz sein kann, was er da beobachten konnte, oder die offizielle Version passt nicht mit dem zusammen, was er eigentlich wusste. Und er hat eine gewisse dritte Wahrheit oder er hat eine gewisse Version dieser Wahrheit aufgeschnappt. Und da muss ich noch eine Ergänzung dazu machen. Dimitri spricht hier von der dritten Wahrheit insgesamt. Ich habe das Ganze um einen Punkt erweitert. Wir gehen insgesamt auf vier verschiedene Ebenen der Wahrheit, in Anführungszeichen, was immer man darunter auch halten mag. Die erste Wahrheit ist die offizielle Version Osama Bin Laden. Die zweite Wahrheit, Nanothermit und Flugzeuge zur Ablenkung. Die dritte Wahrheit ist das jetzt, was Dimitri eigentlich als zweite Wahrheit bezeichnet und seine dritte Wahrheit ist meine vierte Version. Ich finde, das werden Sie nachher im Laufe des Vortrags noch besser verstehen. Es ist einfacher, es zu verstehen, wenn es vier verschiedene Ebenen gibt. Und Dimitri erzählt in seiner zweiten, also hier die dritte Version, Folgendes. Das World Trade Center 1 und 2 sind durch Mini-Nukes, durch Mini-Atombomben zerstört worden. Am Nachmittag des gleichen Tages wurde das World Trade Center Nummer 7 auf die gleiche Weise zerstört. Das Pentagon wurde von einer Cruise Missile getroffen und in dieser Cruise Missile befand sich eine 500 Kilotonnen Wasserstoffbombe, also 0,5 Megatonnen, die nicht explodiert ist. Verursacher dieses Ganzen waren Osama Bin Laden oder Saddam Hussein oder beide und dieser Flugkörper mit den 500 Kilotonnen wurde mehr oder weniger im Pentagon gefunden. Und diese Version, die die Amerikaner im Endeffekt dann einem gewissen Bevölkerungskreis öffentlich oder zugänglich gemacht haben, bezeichnet er auch als die Patrizier. Also vielmehr die Personen, die von dieser Version erfahren haben, sind die Patricians. Auf Englisch Patricians, die Patrizier, das war die ehemalige römische Oberschicht, die Eingeweihten, die herrschende Klasse, die wurden mit dieser Information gefüttert. Und die US-Regierung verlangt ausdrücklich und nachdrücklich von diesen Eingeweihten, dass die Regierung, die Position der US-Regierung genau zu verstehen ist, dass man darüber nichts erzählen darf, weil es nämlich sonst eine große Panik in dem einfachen Volk geben würde. Die Patrizier müssen dafür sorgen, dass die Plebejer, also das einfache Volk, davon nichts erfährt. Und zwar hat es folgenden Hintergrund, um eine furchtbare, ich erzähle es nochmal hier, um zu verhindern, dass eine furchtbare Panik passiert. Weil stellen Sie sich vor, wenn man bekannt gibt, dass inmitten von New York eine Atombombe gezündet wurde, ja, dann passiert da wahrscheinlich einiges und vor allem eine unkontrollierbare Evakuierung würde wahrscheinlich stattfinden, weil bei Atombombe hat man natürlich automatisch Hiroshima, Tschernobyl oder Fukushima im Kopf. Dann man versucht damit zu verhindern, dass ein eventueller Finanzkollaps passiert und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass diese Eingeweihten mehr oder weniger über diesen Sachverhalt Stillschweigen bewahren. Und die Eingeweihten haben noch etwas anderes erfahren, nämlich dass es in Vergangenheit schon mehrmals Anschläge mit Mini-Atombomben gab. Und zwar gibt es da eine ganze Reihe davon. In Beirut 1983, in die israelische Botschaft in Buenos Aires 92, der erste Anschlag vom World Trade Center 1993, auch Mini-Atombombenanschlag. Oklahoma City, Cobalt House, US-Botschaft etc. 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 Also diese zweite respektive dritte Version der Wahrheit wurde einem gewissen Oberschicht zur Verfügung gestellt, gleichzeitig mit dem Hinweis, wir dürfen das den Menschen auf gar keinen Fall sagen. erstens, dass Osama und Hussein oder wer auch immer uns hier den Arsch aufgezogen hat an diesem Tag, und zweitens, dass das nicht das erste Mal war, sondern dass das schon mehrmals passiert ist. Ich habe ein Foto gefunden, das war leider das einzige, wo das ziemlich gut rüberkommt. Das ist der Anschlag von 1983 in Beirut. Ich glaube, dieses Bild sagt alles. Und diese Atombomben sind nicht so groß wie Hiroshima, sondern es handelt sich hier um wirklich Mini-Atombomben, also 0,1 bis 0,01 Kilotonnen oder andersrum, also sprich 10 Tonnen TNT bis 100 Tonnen TNT äquivalent als Sprengkraft. Das ist eine ganze Menge, also diesen Block könnte man ohne weiteres damit flachlegen, aber für große Atomexplosionen ist das natürlich noch nicht so groß. Und diese Erkenntnis ist im Endeffekt diesen Menschen mit eingebläut worden. Und somit wird vielleicht auch verständlich, warum so viele höhere Regierungsbeamte, Militärs und andere Geheimnisträger ohne weiteres nach Afghanistan gefahren sind und auch nach Irak gefahren sind, obwohl niemand diese Massenvernichtungswaffen gefunden hat. Die wussten, sie gibt es wirklich. Das ist deren Überzeugung, das ist deren Glaube. Aha, wir müssen wirklich zurückschlagen, aber die Wahrheit ist für das einfache Volk viel zu schrecklich, deswegen dürfen wir das denen nicht erzählen. Und hier gibt es vielleicht auch die Erklärung, warum so viele Menschen in den, wie soll man sagen, die Meinungsmacher, die Manipulierer der öffentlichen Meinung, die Chefredakteure, die Politiker, die ganzen Publizisten, die Fachleute und so weiter, dass die im Endeffekt diese Version so verkauft haben. Weil Dimitri geht in diesem Argumentationsstrang auch nämlich davon aus, dass diese Eingeweihten, die US-Regierung umfasst, verschiedene Mitglieder von Kongress und auch Staat, dann hohe FBI-Beamte, dann New York und New Jersey, die Regierungen, die müssen da auch davon gewusst haben, hochrangige US-Militärs, Navy, Geheimdienste etc. pp. Und natürlich sämtliche Mitglieder der verschiedenen Kommissionen, 9/11, NIST, National Institute for Safety and Technology, das ist so eine Art TÜV bei den Amerikanern, und der amerikanische Katastrophenschutz, die FEMA, dass die mehr oder weniger alle davon wissen müssen. Und natürlich auch verschiedene Ingenieure, die diese Zusammenhänge plausibel erklären lassen. So zum Beispiel wie bei Günther Jauch 2001, ein paar Tage nach den Anschlägen, saß ein Professor für Statik im Studio, der gesagt hat, ja, habe ich sofort gesehen, als der Flieger oben reingeknallt ist, wusste ich, eine Stunde später ist das Ding nicht mehr da. Und das ist natürlich für uns einfache Bürger eine Autoritätsperson. Wir adaptieren diese Meinung und verpacken das in unser normales Weltbild. Also, wenn die das wissen, der ist ja Professor, das muss ja stimmen, dann ist es auch so. Und indem man diese Meinungsträger mehr oder weniger auf seine Seite nimmt, kann man dieses Bild weiter formen. Und natürlich dann auch verschiedene andere Leute, Strahlenschutz, die dann eben für diese Strahlenüberwachung zuständig sind, handverlesene Arbeiter auf Ground Zero, die speziell dafür da waren, diese Schutzsarkophage zu entwerfen und dann auch zu bauen, Ärzte für die Behandlung der Patienten, Anwälte, Inhaber von Versicherungsfirmen, die natürlich auch mit ganz seltsamen Schadensersatzforderungen an dem Tag sich unterhalten müssen oder im Laufe dessen unterhalten mussten und trotzdem gezahlt haben, obwohl es eigentlich alles andere als klar war, was da passiert ist. Dann natürlich UNO, internationale Atomenergiemission, NATO und sämtliche Spitzen der internationalen Nationen, dass man ihnen sagt, Leute, diese Wahrheit ist so gefährlich, wir dürfen es nicht dem Volk veröffentlichen, weil sonst unser System kollabiert. Wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen Krieg führen gegen diese Kräfte, weil die uns schon seit Jahrzehnten mit diesen Methoden angreifen, aber ihr dürft das auf gar keinen Fall dem einfachen Volk erzählen. Und sollten Sie sich jetzt fragen, wie das denn funktionieren soll, dass so viele Eingeweihte die Wahrheit für sich behalten, dann kann ich Ihnen nur eins sagen, herzlich willkommen in der Welt der Geheimlogen und Geheimbünde. Wenn Sie sich mit diesem ganz speziellen Thema näher beschäftigen, dann wird Ihnen sehr schnell klar werden, wie solche Systeme aufgebaut sind und vor allem wie viele und wie lange es solche Geheimbünde schon gibt. Und der gesamte Planet ist im Endeffekt überzogen mit einem Netz von diesen Geheimbünden, mit einem Netz von Logen, die nach außen recht harmlos daherkommen, aber der tiefe Kern, der sieht ganz anders aus. Und während ich jetzt hier spreche, während wir hier sitzen, gibt es in St. Moritz ein Treffen, wovon so gut wie niemand in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, das berühmte Bilderberger Treffen. Das Bilderberger Treffen findet einmal im Jahr statt. Dort treffen sich die 100 wichtigsten Personen aus der Welt, aus Wirtschaft, Medien, Politik, Königshäusern etc. pp., also alle Meinungsmacher und Big Players auf diesem Planeten, treffen sich jetzt, justo, in St. Moritz und besprechen da bei Kaffee und Kuchen und Golf mehr oder weniger belanglos, zwanglos die Geschehnisse der Welt. Das ist die offizielle Version. Das sind 5-mal mehr Leute wie beim jedem G20-Treffen und niemand bekommt davon etwas mit. Ein vollkommenes Informationsembargo gibt es. Es gibt etliche Aktivisten in der Wahrheitsbewegung, Schall und Rauch ist da ein großes Thema, die jetzt da unten sind und gerade groß, massiv Aktionen starten gegen diese Gruppierung, dass das Ganze öffentlich wird. Aber die große Masse bekommt davon nichts mit. Und das sind die Menschen, die im Endeffekt Meinungen machen, das sind Menschen, die uns manipulieren, die sagen, was passieren wird. 2005 war dieses Treffen, nur als kleine Nebengeschichte, in Deutschland im Tegernsee, Rottach-Inn. Ich war selber vor Ort und habe mir das Ganze angeschaut. Ich habe gesehen, Stoiber war da, Merkel war da, Schröder war da, Wolfowitz ist mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Also es waren wirklich große Menschen da und Schröder war nur deswegen eingeladen, weil er der Kanzler des ausführenden Landes war. Also der Regierungschef des jeweiligen Gastlandes hält eine Ansprache und Schröder war danach wieder weg. Merkel, Stoiber und ich glaube Westerwelle waren an diesem Tag noch da und 3 Wochen später, am 22. Mai, hat Schröder das Kaninchen aus dem Zylinder gezogen, Neuwahlen. An einem Punkt, wo ganz klar war, er würde niemals wieder Kanzler werden, zieht er die Vertrauensfrage oder stellt er die Vertrauensfrage im Bundestag und wird danach abgewählt und seit September 2005 ist Merkel an der Macht. Warum macht der Mann das? Das ist unlogisch, weil er genau weiß, er hätte verloren oder er würde verlieren, wenn er das jetzt macht. Das versteht man nur, wenn man erkennt, dass es Menschen im Hintergrund gibt, die diese Aktionen mehr oder weniger den Politikern ins Notizbuch diktieren und die sich dementsprechend auch danach halten. Es klingt viel zu bizarr, damit können wir jetzt auch nicht ganz weitermachen, aber Sie können eine ganze Menge an Büchern finden, da hinten, wo Sie sich da in Detail damit einlesen können und das ist wirklich eine äußerst bizarre, aber doch sehr erhellende Erkenntnis des Ganzen. Aber wollen wir zurück zum eigentlichen Thema. Diese Elite, also diese vermeintlich eingeweihte Oberschicht, wurde also mit gewissen Informationen gefüttert, um die nuklearen Zerstörungen zu erklären, aber mehr oder weniger dazu verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren, wie ich es gerade schon erklärt hatte. Und für die Zweifler, die eben nicht geglaubt haben, dass das sein kann, gab es immer noch den Sprengkopf, der im Pentagon gefunden wurde, nicht explodiert ist und die Fotos auch vom Auffindeort. Und die ganzen Chefredakteure und die ganzen anderen Meinungsmacher, die lügen zwar, wenn sie uns sagen, nein, nein, das waren die Flugzeuge mit dieser, quasi der Hintergrund der Einstürze der Türme waren die Flugzeuge. Sie wissen, dass sie lügen, aber sie lügen mit einem guten Gewissen, weil sie für eine höhere Sache lügen. Weil ihnen klar ist, okay, wenn ich die Wahrheit sage, dann ist es viel, viel schlimmer, also ist diese Lüge für mich moralisch gerechtfertigt. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. Das habe ich jetzt gerade erklärt, das ist das mit der absoluten Wahrheit. Und jetzt wird es richtig bizarr. Jetzt kommen wir auf die Erkenntnisse von dem gewissen Dimitri. Und bevor ich da richtig einsteige in dieses Thema, muss ich noch ein paar physikalische Fakten aufgreifen, weil jetzt wird es richtig spannend. Sehen Sie sich dieses Bild an. Dieses Bild ist aufgenommen irgendwann während des zweiten Einsturzes wahrscheinlich. Und hier sieht man mal, was für eine unglaubliche Energie oder was für eine unglaubliche Zerstörung an diesem Tag wirklich passiert ist. Hier hat man eine kleine Bilderfolge, habe ich da gefunden, wie man sieht, wie diese Wolken wirklich vom inneren Stadtkern rauskommen und also richtig diese Hollywood-gleich diese ganzen Hochhäuser umspülen und dann in den Hudson River weitergehen. Und diese ganz spezifische Form der Wolken, die nennt man auch pyroklastische Wolken. Pyroklastische Wolken sind ein spezielles Gemisch aus heißen Gasen und heißen Ascheteilchen. Hier sehen Sie mal von oben, das sind Bilder von 2009. Die hat einen Polizeioffizier aus dem Hubschrauber aufgenommen. Hier sieht man zum ersten Mal, was für eine gigantische Staubwolke sich da überhaupt entwickelt hat. Man sieht es ja gar nicht aus den Kameraperspektiven, die man sonst kannte, aus Bodenniveau, sondern das ist im Endeffekt eine Luftaufnahme, die Ihnen einigermaßen einen Einblick gibt, welche gigantische Energien da eigentlich geherrscht haben. Und man kennt diese pyroklastischen Staubwolken eigentlich bisher nur von zwei Begebenheiten, nämlich zum einen bei Vulkanausbrüchen, wo auch unglaubliche Aschemengen von oben hinaufgeschossen werden, und gleichzeitig kennt man sie noch bei Nuklearexplosionen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob das überhaupt passt, ob wir wirklich einen Vergleich finden können. Ja, hier am 11. September haben wir Hinweise darauf, dass es hier wirklich zum Einsatz von Nuklearsprengsätzen kam. Und Sie müssen dabei bedenken, dass an diesem Tag im Endeffekt ganz Südmanhattan mit einer zentimeterdicken Staubschicht bedeckt worden ist, wo jeder gedacht hat, oh mein Gott, der ganze Beton ist pulverisiert worden. Ein Video eines Feuerwehrmanns aus New York.
110-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad. And it was about this big. The building collapsed to dust.
Also ich denke, das haben alle verstanden. Er hat im Endeffekt gesagt, dass er nichts gefunden hat, was größer war wie so groß. Das größte Teil, das er in die Hand bekommen hat, war die Hälfte von einer Telefontastatur. Und das war so groß. Kein Stuhl, kein Schrank, kein nichts. Das Gebäude ist einfach zu Staub zerfallen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir verstehen, von was wir hier eigentlich sprechen. Dieses Gebäude bestand aus massiven Stahlträgern. Hier sieht man das oben. Das sind mehr oder weniger die Außenstahlträger, die die Außenfassade darstellen, und die inneren 47 Stahlträger, die waren noch massiver und noch dicker. Der größte Teil dieses Gebäudes bestand aus Stahl und nicht aus Beton. Beton wurde nur benutzt für diese Zwischendecken, und das war nicht der größte Bestandteil von diesem Turm. Und dieser Turm hat sich hinterher verwandelt in 80.000 Tonnen Staub, Metallstaub. Das ist nicht pulverisierter Beton, sondern hier handelt es sich um desintegrierten Metallstaub. Die NASA hat mit Satelliten und verschiedenen Infrarotmessgeräten die Zerstörung des World Trade Centers natürlich genau fotografiert, beobachtet und versucht zu verstehen, was da genau passiert ist. Und die haben Oberflächentemperaturen von 1300 bis 1400 Grad Fahrenheit gemessen. Das sind 800-900 Grad Celsius. Und das ist nicht der Tag danach, sondern das ist viele Tage danach. Also, Moment, da muss ich ja hinziehen. Und das letzte Feuer offiziell am 11. September, also die von Ground Zero, nicht vom 11. September selbst, wurde am 19. Dezember 2001 gelöscht. Also die erste Version Flugzeugbenzin reicht schon mal gar nicht aus, um die Gebäude zum Einsturz zu bringen. Die zweite Version, Nanothermit und andere Sprengstoffe, findet bei diesem Sachverhalt auch keine Anwendung mehr, weil Thermit nicht in der Lage ist, eine Hitze oder so große Energiemengen aufzubringen über so lange Zeit. Thermit ist eine Reaktion, eine chemische Reaktion. Wenn die Reaktionsprodukte Eisendioxid und Aluminium verbraucht werden, dann ist das vorbei. Und das geht nicht über 3 Monate im Keller unter Sauerstoffabschluss. Das funktioniert nicht. Was ist als Erklärung übrig geblieben? Ein Kernsprengsatz, der insgesamt monatelang diese gigantischen Hitzequellen hatte.
This is how it's been since day one. Oh, it's unbelievable. And this is 6 weeks later, almost 6 weeks later. And as we get closer to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1500 degrees. We've had some small windows into what we thought was the core at some point.
Das ist der Feuerwehrchef von einer Einheit.
It's just roaring inside. It's just a bright, bright reddish-orange color. See that stuff he's pulling out?
What was that, Chief?
We're gonna hold off on the water. See the stuff he's pulling out?
Yeah.
It's red hot. If we hit it too much steam, you won't be able to see what he's doing.
Great.
Das ist eben ein Feuerwehrmann, der da gerade beim Einsatz gefilmt wird von einem Kamerateam, und der hat gesagt, ja, das, so ist es eigentlich seit dem ersten Tag, wir sind jetzt 6 Wochen später, wir haben immer noch 900 Grad, den Feuerwehrleuten sind die Gummistiefel geschmolzen, als die auf diesem Schuttberg herumgelaufen sind, und dann sagt er noch zu dem anderen, siehst du das Zeug, was der da drüben mit dem Bagger rauszieht, das ist red hot, also rot glühend, nach 6 Wochen. Wochen. Jeder, der Stahlschmied ist oder schon mal mit Stahl gearbeitet hat, weiß, welche Energien man braucht, um Stahl überhaupt zum Glühen zu bringen, rotglühend. Und er sagt noch, macht nicht zu viel Wasser drauf, weil sonst haben wir so eine große Dampfentwicklung, dann sehen wir überhaupt nicht mehr, was wir hier arbeiten. 6 Wochen später, Hitzeentwicklungen, hunderte von Grad heiß. Und wir müssen uns mal anschauen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen den Atombomben, was die meisten Menschen in eine Atombombe, was da eigentlich die Menschen im Kopf haben. Viele haben dieses Bild im Kopf. So der typische Atompilz, die Wolke. Das war übrigens die größte Bombe, die jemals explodiert ist. 57 Megatonnen, 1900, in den 50er Jahren irgendwo in Sibirien gezündet. Also das ist das typische Bild, was wir von den Atomexplosionen im Kopf haben. Und dabei ist es jetzt halt wichtig bei uns für diesen 9-11 zu verstehen, welche verschiedenen Arten von Explosionen gibt es eigentlich. Wir kennen zum ersten so wie diese hier, die oberirdische Explosion. Dann gibt es Detonationen, die man unterirdisch gezündet hat. Im Weltraum hat man Versuche gemacht und auch unter Wasser. Und für uns natürlich ist interessant, was passiert eigentlich bei einer unterirdischen Explosion. Und wenn wir uns anschauen, was bei einer Atombombe eigentlich am Anfang passiert, 99% der Energie von einer Atombombe werden ausgestrahlt in Form von Röntgenstrahlen. Röntgenstrahlen können im Endeffekt innerhalb kürzester Zeit von der Luft absorbiert werden. Das heißt, es gibt hier eine kleine Kugel aus Röntgenstrahlung und die Luft absorbiert die gesamte Energie innerhalb dieses kleinen Balls. Und die Luft, die sich im Inneren dieses Balls befindet, die wird heiß, extrem heiß, heißer wie die Sonne. Das heißt, das ist eine Kugel aus Plasma, also sprich Tausende, Zehntausende Grad heiß. Und diese Plasmakugel sendet im ersten Moment eine gewisse Strahlung aus, nämlich thermische Strahlung. Genau, hier sieht man eine Explosion in Millionstel Sekunden aufgenommen. Eine Millionstel Sekunde, nach 2 Millionstel Sekunden und nach 3 Millionstel Sekunden. Also sieht man mal, welch gigantischer Feuerball da entsteht innerhalb kürzester Zeit, was für Energiemengen sich in den atomaren Teilchen befinden. Das ist unglaublich. Und hier oben kann man erkennen in dieser kleinen Grafik, dass also die erste Strahlung, die kommt, ist die Röntgenstrahlung, die ist aber relativ wenig dann. Die 1% Nano- und Neutronen- und Gammastrahlung spielt jetzt nicht so eine Rolle. Aber dieser Feuerball, der sich bei den großen Explosionen bis zu 50 Kilometer ausdehnen kann, das ist bei oberirdischen Explosionen mit der größte Zerstörungsfaktor. Sie erinnern sich vielleicht an Hiroshima. Es gibt diese berühmten Bilder, wo im Endeffekt ein Schatten zurückgeblieben ist von den Objekten, die von diesem Blitz im Endeffekt verdampft worden sind. Das ist wie ein Negativabdruck. Hier sieht man quasi von diesem Rad, von diesem Ventil, die Energie, die auf dieses Rad getroffen ist, hat im Endeffekt hinten an der Wand einen Schatten aufgespart. Oder hier sieht man noch den Umriss von einem Mensch. Die wurden in diesem Moment einfach verdampft. Und diese Energie, diese thermische Energie, das ist die erste große Zerstörungswelle oder die erste Energiewelle, die bei einer Nuklearexplosion vorangeht. Und was dann noch kommt, ist eine sogenannte Schockwelle, eine Air Blast Wave, das kennen Sie auch alles von verschiedenen Filmen, dass sich durch diese massive Ausdehnung dieses Feuerballs die Luft so weit erhitzt, dass es eine Schockwelle gibt, die über die ganze Umgebung hinwegrast. Hier kann man es jetzt gut erkennen, das ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber das ist ein LKW, der gerade umgeblasen wird und Häuser, die von dieser Energiemenge einfach plattgedrückt werden. Ein Problem, das oberirdische Explosionen darstellen, ist natürlich die Kontaminierung der Umwelt mit radioaktiven Substanzen. Also wenn diese Explosion stattfindet, dann zieht die Luft nach oben in den typischen Pilz hinein und der ganze Staub, der von unten aufgesaugt wird, der kommt hier in Kontakt mit dem radioaktiven Material, mit dieser Plasmakugel und wird natürlich dann später, wenn sich das Ganze abgekühlt hat, nach unten runterfallen und dann die ganze Gegend kontaminieren. Das ist den Menschen in den 50er Jahren dann auch relativ schnell bewusst geworden. Deswegen hat man versucht, Experimente zu machen, um diese Explosionen nicht mehr so ganz öffentlich zu machen und natürlich auch, um die Kontaminierung der Umgebung zu verhindern. Und ich habe da einen Artikel gefunden aus einer Zeitung namens Hobby, und das ist die Ausgabe von 1958, ein interessanter Titel, Die Geigerzähler schwiegen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn es darum geht, Strahlung bei Ground Zero. Das Experiment bei diesem Versuch war, in eines dieser Berge von Nevada, in diese berühmten Tafelberge, eine Kaverne einzugraben, 700 Meter lang, dann nochmal eine Abzweigung, damit die Druckwelle nicht rausrast. Und in dieser 2,30 Meter großen Kammer hat man einen Sprengkörper gezündet und hat dann bei von vorne geguckt, was passiert ist. Was ist passiert? Gar nichts. Der Berg hat sich gerade mal um 10 cm bewegt und sonst ist nichts passiert. Zurück blieb eine Kaverne, eine Hohlung mit einem gewissen Durchmesser, wo im unteren Bereich eigentlich nur noch etwas verglastes Gestein war und sonst nichts. Die Geigerzähler waren auch relativ ruhig, also man hat in der direkten Umgebung hat man nichts gefunden. Erst als man ganz in den Boden hineingegraben hat, also in dieses Loch hineingegraben hat, hat man Radioaktivität entdeckt. Und interessant, noch 3,5 Monate nach der Explosion betrug die Gesteinstemperatur im Inneren jenes Tafelbergs in der Wüste Nevada, 150 Meter von diesem Explosionsherd entfernt, fast 90 Grad Celsius, 75 Grad mehr als vor dem Test. Man wollte sogar Dampfkraftwerke bauen mit Hilfe von diesen Sprengungen, dass man durch dieses heiße Gestein Dampfleitungen durchlegt und dann da irgendwie Turbinen antreibt. Also solche Ideen hatten die. Und jetzt wichtig für das Verständnis von diesem Vortrag und von dem ganzen 9-11-Thema sind die physikalischen Vorgänge, die wir eben haben bei so einer unterirdischen Nuklearexplosion. Nicht oberirdisch, unterirdisch. Und da passiert Folgendes: Das Hypozentrum, das Gestein direkt um das Hypozentrum, wird massiv erhitzt durch diese Gammastrahlung, durch diese Röntgenstrahlung, durch diesen Blitz, durch diese geballte Energie der Nuklearexplosionen, erhitzt sich dieses Gestein und wird zu Plasma. Also es verdampft zuerst und dann wird es zu Plasma, also der vierte Aggregatzustand, vollkommene molekulare Dissoziation. Die zweite Stufe ist, dass sich diese primäre Hohlung, also dass sich diese erste Hypozentrum, dass sich das ausdehnt auf eine gewisse Hohlung, auf eine Kaverne, auch die sogenannte Primärkaverne genannt. Und jetzt ist dieser Vorgang natürlich nicht beendet. Wir sprechen hier von Millionstel Sekunden, ja, oder von Millisekunden, wo das passiert. Die zweite Kaverne oder die Sekundärkaverne mit der endgültigen Größe, das passiert, indem sich diese Gase, also ein paar Millionen Bar Druck, noch weiter ausdehnen und das auf Kosten des umgebenden Gesteins. Das heißt, das Gestein, das sich um diese Sekundärkaverne befindet, wird komplett in Mitleidenschaft gezogen, und zwar hier in diesem blauen Bereich, die sogenannte Bruchzone. Hier wird alles, was sich in dieser Zone befindet, in mikroskopisch kleinen Staub verwandelt. Nanopartikelgröße, Staub, nichts anderes mehr. Und in dem grünen Bereich herum ist die sogenannte Auflockerungszone. Und wenn wir jetzt die Vergleiche anschauen, oberirdisch als auch unterirdisch, dann haben wir ja bei der oberirdischen Explosion gesehen, das erste ist die große thermische Strahlung, die negative auf der Wand. Das zweite ist die gigantische Schockwelle, die durch die Luftmassen hin durch die Lande fegt. Das dritte sind die ionisierenden Strahlungen, die ausgesendet werden. Das vierte ist die radioaktive Strahlung natürlich durch die, Kernspaltung, durch die Uran und alles, was dabei war. Und natürlich noch ein weiterer Impuls, den ich noch nicht erwähnt habe, der elektromagnetische Impuls, der alle elektrischen Geräte lahmlegt. Das sind im Endeffekt die Effekte und die Folgen, die eine Nuklearexplosion oberirdisch hat. Und wie sieht es jetzt unterirdisch aus? Die thermische Strahlung spüren wir nicht, weil das gesamte umgebende Gestein diese thermische Strahlung absorbiert und das Gestein zu Plasma verwandelt. Die Schockwelle durch die Luftmassen findet auch nicht statt, weil es gibt keine Luft unterirdisch. Also sind diese beiden Sachen schon mal weg. Und die erste ionisierende tödliche Strahlung bei einer Atombombenexplosion findet auch nicht statt, weil diese Strahlung auch von dem Gestein unterirdisch absorbiert wird. Das Einzige, was also bei einer unterirdischen Atomexplosion übrig bleibt, sind die radioaktive Strahlung und natürlich der elektromagnetische Impuls, der für uns bei dieser Betrachtung jetzt eher untergeordnet ist. Spielt jetzt keine große Rolle. Und diese radioaktive Strahlung, darum wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Wenn Sie sich Ground Zero nochmal anschauen und wenn Sie meiner Argumentation folgen konnten oder wollten oder es einfach nur einmal annehmen, dann haben wir hier den Ort von mehrfachen unterirdischen Explosionen, gekennzeichnet durch die NASA-Hitzebilder. Und das, was Sie hier sehen, ist radioaktiver Dampf, der durch die Trümmer und durch die Kapillaren, durch die Steinritzen langsam aufgestiegen ist. Und dann werden Sie natürlich sagen, aber Moment, wenn das so ist, dann müsste ja eigentlich New York oder vielmehr das war alle die Menschen, die da waren, müssten ja dann eigentlich radioaktiv verseucht worden sein. Und da habe ich ja noch nie was von gehört, also kann das nicht stimmen. Das ist aber leider nicht so. Wir haben, obwohl das niemand mitbekommen hat, mittlerweile hunderte Tote von den Rettungskräften, Polizisten, Feuerwehrleuten, die alle an Leukämie und Weichteilkrebs und anderen ganz schlimmen Krebsarten gestorben sind. Zehntausende Menschen, während wir hier sprechen, sind chronisch krank oder liegen jetzt gerade im Sterben. Und die Umweltschutzbehörde, Environmental Protection Agency in New York, hat ein paar Tage hinterher gesagt, ja Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen, die Luft ist sicher zu atmen, es ist alles in Ordnung. Die waren gezwungen zu sagen, dass da alles in Ordnung ist, weil sonst wäre denen aufgefallen, hoppla, da stimmt ja etwas nicht. Ich habe einen Artikel gefunden, Mail Online, vom 4. April 2011. Und hier in diesem Artikel steht, ich lese es auf Englisch einmal vor und übersetze das dann, Firefighters who recovered bodies at Ground Zero are developing cancer at a faster rate than those who worked before the atrocity, medical officials have revealed. Also die Feuerwehrleute, die entwickeln Krebsarten viel, viel schneller wie diejenigen, die vorher da gearbeitet haben. Das haben medizinische Offizielle gesagt. A 7-year study by the New York Fire Department has claimed that there are unusual rises in the number of cancer cases among firefighters who worked in the aftermath of 9/11. Also es gibt einen ungewöhnlichen Anstieg in der Zahl an Krebserkrankungen. Das hat eine 7-jährige Studie gezeigt, und zwar unter den Feuerwehrleuten, die nach dem 11. September da gearbeitet haben. Some types of cancer among 9/11 firefighters are even bizarrely off the charts. Und ich weiß nicht genau, wie man bizarrely off the charts übersetzt, aber sie sind einfach beyond comprehension, also jenseits der Vorstellungskraft, was für Arten von Krebs mittlerweile bei diesen Menschen aufgetaucht sind. Und ein paar dieser Menschen, das sind die da. Da sehen Sie mal, was die gezwungen werden, welche Medikamente die nehmen. Ich kenne jetzt die Namen von diesen einzelnen Personen nicht, aber die sind alle mehr oder weniger in diesen Tagen dort im Einsatz gewesen. Und einer von diesen Menschen, der heißt John Walcott. John Walcott war Polizeibeamter und er hat als Aufgabe gehabt, auf dieser Mülldeponie auf Staten Island, wo die ganzen Trümmer und Schuttberge hingefahren sind, noch Trümmer zu untersuchen. Ein ironischer Name von dieser Mülldeponie heißt Fresh Kills Landfill in Staten Island. Und er hat da 5 Monate gearbeitet und hat sich teilweise dann in diese Baracken zurückgezogen, um von dieser schlechten Luft da einfach wegzukommen. Und er hatte eines Tages ein Aha-Erlebnis, nämlich als er da mitten an der Arbeit war, kamen auf einmal 2 FBI-Beamte in vollkommenem ABC-Schutzanzug, im Strahlenschutzanzug auf diese Baustelle oder auf diesen Schuttplatz. Sogar noch mit Tape abgedichtet, sämtliche Öffnungen, damit auch nichts in die Ritzen dringen kann. Und da hat er sich gedacht, aha, hoppla, da stimmt wohl was nicht. Ich habe hier Gummihandschuhe an und eine Nasenmaske oder eine Schutzmaske und die kommen hier im Full Body Gear, wie sagt man auf Deutsch, also im vollen Schutzanzug. Das sind jetzt auch nicht die FBI-Beamten, die da waren. Das Bild ist nur exemplarisch für einen Schutzanzug. Also, dieser John Walcott hat gemerkt, hoppla, hier stimmt etwas nicht. Und ist natürlich dann auch schwer erkrankt. Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber nur mit einer Rückenmarksspende. Sie wissen, was ich meine. Also, ganz schlimme Krankheiten. Und um das nochmal ein bisschen weiter aufzudröseln, das Cleveland India Media Center hat 2006 einen Artikel gebracht. Ich lese nochmal vor. By creating a map of the city's radiation sources, city officials hope to be able to respond more quickly in the event of a dirty bomb attack to know exactly which streets are contaminated and get civilians away. Also sprich in einer Übung für eventuelle Anschläge mit schmutzigen Bomben hat man hier schon mal eine Karte erstellt von Strahlenquellen, um quasi sagen zu können, okay, das waren natürliche Strahlungen vorher und das waren Strahlungen, die hinterher nach dieser Bombenanschlag gekommen sind. Und das Entscheidende dabei ist, New York is the first and only US city to conduct a complete aerial radiological survey, having paid the US Department of Energy $800,000 for the 2005 study. Das heißt, in der Annahme einer vielleicht schmutzigen Bombe, die irgendwann mal irgendwo in Amerika detoniert, hat die US-Regierung nur New York von der Luft aus überwacht und hat geguckt, wo befinden sich hier denn radioaktive Verseuchungen. Und das macht mich ehrlich gesagt etwas stutzig. Wenn man sowas erwartet, dann warum sucht man nicht in Dallas oder in Kalifornien? Wieso muss das nur New York sein? Hier finden wir vielleicht versteckt den Hinweis dadurch, dass die Offiziellen schon lange wissen, was da passiert ist, aber halt versteckt mit diesen Antiterrorschutzmaßnahmen diese Untersuchungen dann im Endeffekt durchgeführt haben. 2010, New York, 4 Milliarden Dollar für die erkrankten Helfer. Ein Bericht bei der Tagesschau, ich habe mir das damals extra gemerkt, ich lese das nochmal ein bisschen größer vor. Mit dem Geld, also 4 Milliarden Dollar wurden bewilligt für die Erkrankten, mit dem Geld sollen Rettungskräfte Entschädigung und medizinische Versorgung enthalten, die in den Trümmern des World Trade Center in New York giftigen Staub und Rauch eingeatmet oder anderweitig mit gesundheitsgefährdenden Substanzen in Berührung gekommen waren. Tausende Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und an den Aufräumarbeiten Beteiligte leiden infolge ihres Einsatzes nach den Anschlägen unter Atembeschwerden und anderen Krankheiten. Und mit 4,4 Milliarden Dollar kann man sehr viele Leute zum Schweigen bringen. Leute, die eigentlich von innerlich eine ganz andere Motivation haben und sagen, hey, das stimmt nicht, ich habe keine Asbestkrankheit, sondern ich bin strahlengeschädigt, weil diese Krebsarten kommen nur über Strahlenverstrahlungen vor. Und somit kann man natürlich viele Leute wieder mundtot machen. Und für mich persönlich einer der wirklich besten und auch gleichzeitig tragischsten Beweise, dass es hier Strahlungen gab, alle Leichenspürhunde, die an den ersten Tagen in diesen Trümmern unterwegs waren, waren nach 3 Wochen tot. Und das geht nicht mit der Erklärung von Asbest oder sonst irgendwas, sondern Entschuldigung, ich habe selber 2 Hunde. Es gibt natürlich dann einige andere Fragen, die damit aufgeworfen werden, aber hier habe ich ein Foto gefunden von dem Granit, der sich unterhalb von Ground Zero befindet. Das waren Aufnahmen von irgendwann in den letzten Jahren, während dieser Baumaßnahmen oder während dieser, ja, interessanten Baumaßnahmen. Ja, das ist 10 Jahre her und bis jetzt hat man noch nichts gebaut da. Auch ein interessanter Gedanke. Aber ich bin kein Geologe, ich bin kein Experte in dieser Richtung, aber wenn ich das so anschaue, dann hat es so irgendwie die Ähnlichkeit wie Lava, das dann irgendwann mal erkaltet ist. Und man müsste halt jetzt mal einen Geologen hinzuziehen, der sagen könnte, okay, Granit hat die und die Vorkommnisse. Man sieht aber schön, wie das Ganze hier zu einem Abwasser, wie so einem Ablauf hinuntergeht. Und hier unten ist dann auch noch mit Beton irgendwie ausgegossen worden. Versiegelung des unterirdischen Sarkophag habe ich dazu geschrieben, dass es wahrscheinlich an Ground Zero gewisse Arbeiten gab von eingeweihten Arbeitern, die noch gewisse Hohlräume oder gewisse Spalte an diesem Ground Zero unterirdisch versiegelt haben mit Beton, dass es da nicht weitergeht. So, also wenn Sie mir jetzt so weit gefolgt sind in Richtung, okay, es gibt Fakten dafür, dass es atomare Sprengsätze gaben, dann bleibt es natürlich eine Frage, wer hat auf den roten Knopf gedrückt und vor allem warum? Wer ist so verrückt und sprengt ein Gebäude in die Luft? War das die US-Regierung? War das Osama Bin Laden? War das jemand ganz anderes? Und das ist der schwierigste Teil für diesen ganzen Vortrag. Ich habe selber über ein halbes Jahr gebraucht, um diesen Gedanken zu verstehen. Ich habe mich heute Nacht mit einem Freund bis nachts um 2 im Hotel über dieses Thema unterhalten. Wie kann ich Ihnen heute das klar machen, ohne dass Sie mich für vollkommen verrückt erklären oder dass das Ganze unlogisch wird? Und dabei müssen wir einen weiteren kleinen Zwischenaspekt einschieben. Und zwar ist es ein Buch oder vielmehr die Erkenntnisse eines, wir müssen uns fragen, gewisse Fragen stellen, die später plausibel werden, wenn ich das erkläre. Was hat man im Pentagon genau gefunden? Was ist da wirklich eingeschlagen? Dann, warum hat man an diesem Tag zum allerersten Mal die Zentrale der amerikanischen Luftverteidigung NORAD abgeriegelt in Cheyenne Mountain, diese 3 Meter große Tür? Jeder, der schon mal von Ihnen den Film War Games gesehen hat von 1986 mit Matthew Broderick, da wurde diese Tür geschlossen in diesem Film. Das hat, so wie Dimitri erzählt, bis dahin hat das noch nie stattgefunden. Dann, wieso wurden alle 4 Doomsday-Flugzeuge gleichzeitig gestartet? Ich erkläre Ihnen gleich, was das für ein Flugzeug ist. Warum blieb Bush in dem Klassenzimmer sitzen, obwohl er eigentlich schon lange wusste, dass Amerika angegriffen wird? Und wieso ist Bush hinterher, wild durch die USA geflogen. Und wieso wurde der Sears Tower kurz nach dem Einsturz des ersten Turms evakuiert? Das sind drängende Fragen, die sich stellen. Und Sie werden sehen, mit dieser vierten Wahrheit, mit dieser vierten Ebene des Geheimwissens oder Pseudogeheimwissen, also Sie verzeihen mir diesen Ausdruck hoffentlich, ja, mit diesen ganzen Erklärungen lassen sich diese Fragen beantworten. Und das ist jetzt verdammt schwer. Gehen wir mal zum Pentagon. Die Erklärung beim Pentagon war, Flug American Airlines 77 oder wie auch immer, ist mit einer 757 in dieses Gebäude geschlagen, hat dabei gleichzeitig 6-mal eine 60 cm Stahlbetonwand durchschlagen und hat am Schluss ein großes Loch zurückgelassen, Punch-out. Beim Einschlag in dieses Gebäude hat sich das Flugzeug mehr oder weniger komplett in Teile zerlegt. Die Turbinen sind verdampft. So war die offizielle Erklärung. Und jetzt überlegen Sie sich mal, 60 cm Stahlbeton. Jeder, der schon mal ein eigenes Haus gebaut hat oder sich mit solchen Sachen auskennt, wird wissen, inwieweit das möglich ist. Was für ein Flugkörper muss hier eingeschlagen sein, damit man wirklich sagen kann, 6-mal Stahlbeton spielt überhaupt keine Rolle für diesen Flugkörper. Und das war dieses Geschoss. Hier handelt es sich um eine Rakete russischer Bauart, nicht russischer Herkunft vom Absender her, ja, ist ganz wichtig, sondern das ist hier die P-700 Granit mit einer Reichweite von insgesamt 500 Kilometern, Geschwindigkeit Mach 2,5, beim Einschlag immer noch 1,5-fache Schallgeschwindigkeit, bestückt standardmäßig mit 750 Kilogramm konventionellem Sprengstoff oder 500 Kilotonnen Wasserstoffbombe. Russische Bauart, 10 Meter lang, 7 Tonnen schwer. Im Endeffekt ist das nichts anderes wie ein MiG-21-Triebwerk mit Stummelflügeln. Ein Panzerbrecher. Das ist ein fliegender Panzer, ein fliegender Tank. Und alleine aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund der Beschaffenheit von massivem Stahl, ist dieser Flugkörper an diesem Tag hier eingeschlagen und dann durch 6 Wände hindurch und liegen geblieben zwischen Ring B und Ring C. Woher kommt dieser Träger? Nun, diese Rakete ist russischer Bauart. Hier sieht man es gerade, wie es bei der Kursk verladen wird, dieses berühmte U-Boot. Hier sieht man es auch beim Start, das, was da wegfliegt, das ist quasi die Schutzkappe vor dem Konus, von dem Überschallkonus, vor dem Lufteinlass. Und ein Film, den Sie sich unbedingt anschauen müssen, um diesen ganzen komplexen Sachverhalt zu verstehen, ist dieser Dokumentarfilm, den gibt es auch im Internet, A Submarine in Troubled Waters, eine BBC-Dokumentation, die schon ein paar Jahre alt ist. Und diese Dokumentation sagt Folgendes: Die Kursk ist nicht durch einen Unfall gesunken, sondern wurde versenkt von 2 amerikanischen U-Booten. Diese U-Boote haben das Kursk-U-Boot zuerst gerammt und hinterher mit einem MK-48-U-Boot mehr oder weniger, mit einem MK-48-Torpedo versenkt. Hier sieht man den Rest, hier vorne, das vordere Stück ist abgeschnitten, hier ist der Rest von der Kursk, der dann irgendwann gehoben wurde. Nein, nein, bitte nicht. Die interessante Geschichte dabei ist, man hat offiziell mit einem holländischen Unternehmen mit einer Unterwasser-Stahlsäge den vorderen Teil von diesem U-Boot abgetrennt und hat den Rest gehoben. Das ist für eine Unfalluntersuchung recht ungewöhnlich, indem man den Teil unten lässt, der eigentlich bewiesen hätte, was da genau passiert ist. Er wurde sogar ein Jahr später gesprengt, interessanterweise. Also äußerst merkwürdig, warum man hier diesen eigentlich evidenten, wichtigen Teil unten gelassen hat. Und der obere Teil, der hat auch ein paar interessante Löcher. Hier sieht man nämlich noch kurioserweise oder ungewollterweise den Einschlag von einem Torpedo. Also die Geschichte geht in die Richtung. Dieses U-Boot wurde absichtlich gesenkt, aber nicht von den Amerikanern an sich, sondern von amerikanischen U-Booten. Das müssen ja keine Amerikaner in dem Sinn gewesen sein. Dann hat man dieses Boot unten gelassen und hat gleichzeitig Raketen vom Typ Granit aus diesem U-Boot geklaut. Putin kam damals massiv unter Druck, weil er 3 Tage lang nicht von seinem Urlaubsort hinweggegangen ist. Das hat die ganze Welt etwas neugierig gemacht, weil normalerweise, wenn irgendwo ein großes Unglück passiert, wo viele Menschen des Staates irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden, muss der Staatschef eigentlich immer vor Ort sein oder schauen, Leute, ich breche meinen Urlaub ab, ich komme jetzt hier. Was hat Putin gemacht? Er hat das nicht gemacht. Und zwar hat er damit das Signal gegeben, diese Situation nicht weiter zu eskalieren. Im August 2000 ist die Welt wahrscheinlich eher näher an einem atomaren Krieg gestanden, wie jemals zuvor. Da war die Kuba-Krise noch gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so schlimm dafür. Also sprich, dieser inszenierte Unfall von irgendwelchen Mächten im Hintergrund war für Putin Grund genug, um zu sagen, ich eskaliere das nicht noch weiter, ich lasse das so sein. Und deswegen hat man die 100 Mann, die da unten waren, auch lieber im Endeffekt als, wie soll man sagen, als Opfer in Kauf genommen, weil die Wahrheit hätten sagen können, dass es sich hier um eine ganz andere Geschichte handelt. Auf jeden Fall hat man in dem NORAD Cheyenne Mountain festgestellt, dieser Flugkörper kommt an, von wem auch immer, das ist jetzt mal dahingestellt. In dem Fall haben die erkannt, okay, America is under attack. Amerika wird wirklich angegriffen. Deswegen haben die alle vier Flugzeuge vom Typ Boeing 747E4B gestartet. Und das ist ein Flugzeug, das gebaut wurde im Falle eines atomaren Angriffs auf die USA, die Kommandogewalt weiter aufrechterhalten zu können. Das sind fliegende Kommandostationen, die über Amerika unterwegs sind, im Falle eines atomaren Angriffs. Und an diesem Tag ist zum allerersten Mal in der Geschichte der USA, sind alle vier Flugzeuge gleichzeitig in der Luft gewesen. Es gibt sogar den Bericht von CNN.
A mysterious plane was seen flying right over the president's residence. Even some CNN staffers saw it. To this day, it has never been officially explained. Tonight, Chief National Correspondent John King has new details about this great 9/11 mystery.
Today, 6 years after 9/11, the mystery endures about just what happened in the skies over the White House that terrible day. A plane flew right over it, but why and what was it? For conspiracy theorists, the image is a gold mine. Go back to that morning. Suddenly, an orderly evacuation of the White House turned hectic. In New York, the Twin Towers had collapsed. There was word of an explosion at the Pentagon. And then Secret Service warnings of another plane still on course for Washington. It appeared overhead just before 10 a.m., a four-engine jet banking slowly in the nation's most off-limits airspace, on the White House grounds and the rooftop, a nervous scramble.
About 10 minutes ago, there was a white jet circling overhead. Now, you generally don't see planes in the area over the White House. That is restricted airspace. No reason to believe.
Also aus Zeitgründen kürze ich das Ganze etwas ab. In diesem Bericht, der dann auch in der Doku auf YouTube alles kommen wird, können Sie nochmal genau sehen, wie dieses Flugzeug eigentlich konzipiert ist, was das Ganze ist. Und hier wird noch erzählt, ja, das Flugzeug, wir haben darüber geredet, aber das ist quasi nie interessant gewesen, dieses Flugzeug. Wir haben uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen müssen. Das war irrelevant, dass dieses Flugzeug irgendwo unterwegs war. Dieser Flieger war an diesem Tag unterwegs. Zum allerersten Mal. Und was bei allem in diesem Bericht rauskommt, ist nämlich, dass über dem Weißen Haus, über dem Kapitol eine massive Hektik war. Cheney wurde in den Bunker geschafft, in den atomsicheren Bunker, genauso wie Condoleezza Rice. Bush blieb seltsamerweise im Klassenzimmer sitzen, da kommen wir gleich noch drauf. Aber dieser Jet wurde in diesem Moment hochgejagt, gescrambled, sagt man da in der Fliegersprache, also unter Alarmstart gesetzt. Die Air Force One war es nicht, weil die sieht man im Gegensatz zu der E4B, kann man genau erkennen, was das ist. Die E4B hat hier oben diesen Radardom mit zusätzlich elektronischem Equipment. Also das ist die Boeing 747 E4B, auch Doomsday Plane genannt, also für den Tag quasi konzipiert, wenn der Weltkrieg ausbricht. Bush hat an diesem Tag äußerst seltsam reagiert, der blieb nämlich sitzen. Hier dieses ganz berühmte Bild, das war in der Grundschule in Florida, wo Mr. Bush einen öffentlichen Termin hatte und der Mann, der jetzt links ihm gerade ins Ohr was flüstert, ist Andrew Card, Stabschef des Weißen Hauses zum damaligen Zeitpunkt. Der sagt ihm nach Überlieferung, Mr. President, the second tower has been hit. America is under attack. Und jetzt schauen Sie mal das Gesicht von George W. Bush an und seine weitere Reaktion. Also damit wir das nochmal rekapitulieren, wir haben einen Angriff von einem Flieger. Das wusste Bush sogar vorher schon, weil er gesagt hat, bevor er da rein ist, hat er davon schon mal erfahren. Dann kommt sein Stabschef und sagt, wir haben nochmal einen Angriff, wir sind wirklich jetzt bedroht. Und was macht er? Er bleibt sitzen. Anstatt dass er aufsteht und sich um wichtige Dinge kümmert, bleibt er sitzen und hört einer Geschichte über eine Hausziege zu, der Pet Goat. Ja. Und das ist äußerst merkwürdig, weil er selber hätte das machen müssen. Es hätte sogar der Secret Service zu ihm gehen müssen und ihn wegschaffen müssen, weil es war ein öffentlicher Termin. Es war nicht klar, ob zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch ein anderer Angriff stattfindet, biologisch, chemisch, atomar, was auch immer. Normalerweise, so ist es immer in den Filmen, wo Secret Service vorkommt, kommen zwei große Schränke von hinten, zwei große Männer, tragen den Präsident in die nächste Limousine und weg. Das ist an diesem Tag nicht passiert. Dimitri hat sogar erzählt, dass der Secret Service ihn wegschaffen wollte, aber irgendjemand in der Befehlsgewalt höher das sogar noch verhindert hat. Hinzu kommt, was auch wirklich äußerst ungewöhnlich ist, anstatt dass Bush mit seiner Air Force One zurückfliegt von Sarasota Airfield nach Washington, fliegt er zuerst nach Barksdale, landet dort, gibt dort eine Pressekonferenz, fliegt weiter nach Offutt Air Force Base, also von dieser Luftwaffenbasis nach Offutt Air Force Base und fliegt dann weiter nach Washington DC und vor allem ohne Begleitschutz am Anfang. Äußerst merkwürdig. Kann niemand so genau erklären. Und das Ganze wird vielleicht dann ersichtlich, wenn man sich vorstellt, dass Amerika wirklich an diesem Tag angegriffen worden ist. Aber von wem angegriffen? Oder was ist da genau passiert? Ich kann Ihnen keine befriedigende Antwort geben. Ich kann Ihnen nur einen Hinweis geben drauf, wo Sie suchen müssen. Und zwar ist das in diesem Buch von diesem Autor. Das ist Wolfgang Eckert, ein Publizist und Historiker aus München, der schon viele Bücher geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Erst Manhattan, dann Berlin. Messianistennetzwerke treiben zum Weltenende.
Es gibt, das ist jetzt neuere Forschung, aber auch Gruppen, die ganz bewusst auf Prophetien zugreifen und versuchen, diese in der Tat umzusetzen. Diese Gruppen finden wir im Christentum genauso wie im Judentum. Im Judentum sind sie vielleicht spezifischer, besser zu erklären. Das sind keine Gruppen, die ich jetzt zunächst mal fundamentalistisch nennen würde, weil Fundamentalismus heißt, dass man auf etwas Altes referiert und zurück will in einer Zeit, die mal vorher gewesen ist. Das sind rein messianistische Gruppen, über die ich jetzt sprechen möchte. Das sind also Strukturen, Netzwerke, die gut organisiert sind, die sich die Bibelprophetie anschauen und versuchen, die in ein Zeitsystem einzupassen, also auszulegen, für welche Tage ist das denn nun vorbestimmt, was dort zu lesen ist. Und die versuchen über Politiker, die sie kontrollieren oder Leute, die am Rande der Politik organisiert sind, das dann auch tatsächlich umzusetzen.
Ich spreche hier von einer Geheimgruppe, die sich im Endeffekt das Ziel gesetzt hat, gewisse Prophezeiungen, denen sie glauben, die in die Tat umzusetzen. Also sprich, die gehen in die Regierungszimmer ein und aus und sagen denen genau, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Wenn sie diesen ganzen Sachverhalt später nachrecherchieren und das dann aber in diese Geschichte hineinpacken, dann wird klar, dass an diesem Tag etwas ganz anderes passiert ist, was man uns erzählt hat. Und der Ablauf, den Dimitri eben jetzt hier skizziert, ist folgender. Das Pentagon wird von einer Granitrakete getroffen, also dieser russische Flugkörper, deren Sprengsatz eben nicht explodiert. NORAD, die amerikanische Luftverteidigung, erkennt die Gefahr von einem Nuklearangriff, von einem drohenden Nuklearangriff und startet die vier Doomsday-Maschinen. Der nukleare Abriss von Turm 1 und Turm 2 wird aktiviert. Ich komme gleich drauf, was das ist. Die Zerstörung wird von Turm 7 dient dazu, um die Beweise mehr oder weniger zu vernichten. Und jetzt ist natürlich eine Sache, wo bestimmt die allermeisten aussteigen. Wenn Sie mir bis jetzt folgen konnten, ab jetzt wird es ganz schwierig, das Ganze noch zu verfolgen. Aber wie gesagt, das sind die Informationen, die dieser Mensch als Experte, dieser Russe, im Endeffekt so mitgegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, der hat recht mit dem, was er sagt. Die Amerikaner dachten, sie werden angegriffen. Eine nicht explodierte Wasserstoffbombe ist ein verdammt guter Beweis dafür, dass hier irgendetwas passiert. Zusätzlich bekommen diese Amerikaner oder wer auch immer eine Information, dass zwei weitere Sprengsätze an diesem Tag nach New York gebracht worden sind, und zwar in die oberen Stockwerke von World Trade Center 1 und World Trade Center 2. In der Annahme, dass jetzt wahrscheinlich, wenn jemand den roten Knopf drückt, komplett New York pulverisiert wird, aktivieren die Amerikaner das nukleare Abrissschema von World Trade Center. Und dieses Schema sieht vor, dass Atombomben, die sich im Keller befinden, die für diesen Zweck installiert wurden, jetzt eingewendet werden. Und das klingt natürlich abwegig, aber das war die Baugenehmigung für das World Trade Center. Als damals in den 60er Jahren das Gebäude konzipiert wurde, war das etwas komplett Neues. Und die Hafenbehörde oder vielmehr die Verwaltung von New York hat dem Bau dieser Gebäude nur zugestimmt, wenn es ein Schema gibt für einen kontrollierten Abriss. Also sprich, nur wenn ihr uns bestätigen könnt, dass dieses Gebäude auch kontrolliert zum Einsturz gebracht werden kann und nichts außenrum beschädigt wird, dann dürft ihr das bauen. Und ich muss das ablesen, weil das habe ich sonst nicht so genau parat. Wie gesagt, ein nuklearer Sprengsatz unterhalb der Türme, das ist für uns schwer vorstellbar. Dass man sich überhaupt überlegt, ein Gebäude mit Atomsprengsätzen, Nuklearsprengsätzen einzureißen, das geht nicht. Aber bei Planungsbeginn des World Trade Center Anfang der 60er Jahre war die Einstellung zur Kernenergie eine völlig andere als heute in Zeiten von Fukushima und Tschernobyl. Damals hatte man eben noch Vertrauen und konnte sich nicht vorstellen, wie unkalkulierbar und gefährlich der Umgang mit Radioaktivität sein kann. Die Baugenehmigung für die Türme des World Trade Center wurde nur erteilt, wenn die Ingenieure eine Lösung zum Abriss der Türme präsentieren konnten. Die völlig neue Konstruktion aus Stahlträgern und die immense Größe ließ die Konstrukteure einen neuen Weg einschlagen. Es blieb ihnen auch gar keine andere Möglichkeit, da ein Stahlträgergebäude mit normalen Sprengungen fast unmöglich zu sprengen ist. Und wie gesagt, die Entwicklung der Kernenergie, die steckte damals noch in den Kinderschuhen und man hatte allerlei skurrile Ideen, was man mit Kernenergie machen kann. Man wollte Flüsse sprengen damit, also sprich das Flussbett wollte man machen, man wollte Tunnelsysteme machen, man wollte, wie vorhin schon erwähnt, Dampfturbinen antreiben mit unterirdischen Dingen. Also man hatte da einen recht lockeren Umgang und so wie Dimitri es gesagt hat, gab es schon in den 80er Jahren einmal einen Medienskandal, weil ein Mitarbeiter das World Trade Center Blaupausen gefunden hat von diesen unterirdischen Kavernen, wo diese Sprengkörper platziert werden sollten. Das ist die Erklärung von Dimitri Kaletsov. Das klingt bizarr, ich versuche es Ihnen weiter zu erklären. Wenn man unterirdisch eine Bombe zündet, wenn die sehr, sehr tief ist, dann ist der Druck des umgebenden Gesteins einigermaßen gleich und es bildet sich eine Holung, eine Kaverne von nahezu kugelförmigen Ausmaßes. Wenn man aber so einen Sprengstoff weiter oben zündet, also näher an der Oberfläche, dann ist der Druck nicht gleichmäßig verteilt, sondern ist er nach oben weniger. Und da jedes System, jede Reaktion den Weg des geringsten Widerstandes geht, wird sich hier eine Kaverne ausbilden mit nach oben gerichteten Schwerpunkt. Also nach oben geht die meiste Energie weg. Was war das Schema des World Trade Center? Da er wusste, dass dieses World Trade Center ein nukleares Abrissschema hatte und die maximale Größe für diese erlaubten, also muss man sich mal vorstellen, ja, für diese erlaubten 150 Kilotonnen, die maximale Größe war für diese Bombe, wusste er auch genau, wo man diese Sprengkammern platzieren musste. 150 Kilotonnen schaffen eine Kaverne von 100 Meter Durchmesser, also 50 Meter Radius. Also war man gezwungen, genau 77 Meter unterhalb der Oberfläche, was genau 50 Meter unterhalb des Bodenfundamentes vom World Trade Center war, diese Zero Box zu installieren. Diese Zero Box hat eine Kaverne geschaffen von 100 Meter, in die der Turm im Endeffekt hineingefallen ist und sogar noch mehr, nicht nur hineingefallen ist, sondern eben auch zum Teil auch verschmolzen ist. Weil im Endeffekt, wenn es gesprengt wurde, hier Gase, heißes Plasma, alles was von oben hier runterfällt, fällt in diesen Topf hinein. Das ist wie ein Eis am Stiel in einem Topf mit Wasser. Das rutscht einfach hinein und löst sich komplett auf. Das ist nur eins dieser Erklärungen. Was noch weiter wichtig ist, diese vorhin schon mal erwähnten verschiedenen Zonen um diese Holung herum, die Bruchzone und die Auflockerungszone, die werden hier als Crushed und Damaged Zone bezeichnet, die haben sich hier auch gebildet und zwar aufgrund dessen, dass es nicht so tief im Boden ist, eiförmig nach oben. Und diese Welle hier, diese Auflockerungszone und diese Bruchzone hat sich durch das gesamte Gebäude hindurch bewegt und hat dabei den unteren Teil bis zu 300 Meter in mikroskopisch feinen Staub verwandelt, desintegriert, den Rest hier oben zerbrochen und das, was vom Turm übrig war, ist dieser obere Teil und der wurde meines Erachtens auch noch zusätzlich mit Nanothermit oder anderen Sprengstoffen die Initialzündung begonnen. Das ist die Erklärung, so wie er sie bringt. Noch ein kleiner Zwischenaspekt, ich habe ein Video gefunden über eine Explosion. Hier sieht man gerade, wie eine unterirdische Explosion stattfindet. Viel, viel Staub. Was viel spannender ist, ist weiter hinten. Man kann wirklich mit genauer Platzierung und mit genauer Berechnung der Größe ein richtiges Loch sprengen. Peng. Da tut sich auf einmal ein Loch auf. Und das war 1950. Also sprich, wir können davon ausgehen, dass diese Technik seitdem bestimmt noch weiter verfeinert worden ist. Also ein Loch zu sprengen, genau, das ist richtig. Ich lasse jetzt mal Herrn Kaletzow zu Wort kommen.
A primary size of the cavity, in result, it will be because of the disappearance of the rock, it will be evaporated. And then the pressure of the gases, which is a former rock, will try to expand the cavity. So it will expand the cavity a little bit. And then the next area will be already compressed by this process. So it will create the three zones. The outer one is a damaged zone. This is the border of damaged zone. And this is the border of crushed zone. And this is the border of the cavity. And all of them will expand, mostly to this direction. So before the foundation of the tower will be reached by the border of expanding cavity, it will be first reached by the border of the damaged zone, which will continue to propagate upwards until it reaches some, maybe 350 meters. Okay? And then it will be followed by the border of the crushed zone, which will continue the same way until it reaches maybe 300 meters. And only then it will be reached by the end of the expanding cavity. So in this process, as you can see, the first tower will be damaged into small pieces until 350 meters. And immediately it will be also pulverized up to 300 meters. So this will be dust, complete microscopic dust.
So the very tower, typical the for the steel, crust zone. The computers, the desks, the chairs, the carpet.
Even the human beings.
Dust.
Everything will be just transformed to complete microscopic dust. And this area will be damaged into small debris. And because the tower was above 400 meters, this part will be still undamaged, means solid and heavy. So by the gravitational forces, it will, in the next second, it will just press down.
And fall downwards. Ich habe das Video hier abgeschnitten. Das ist Teil von dieser dreistündigen, von diesem dreistündigen Interview, was Sie im Internet anschauen können. Also er erklärt im Endeffekt, wie das gegangen ist, seiner Meinung nach. Die Auflockerungszone und die Bruchzone breiten sich nach oben aus und verwandeln den größten Teil dieses Turmes einfach in mikroskopisch kleine Teile, also sprich Pulver, Staub. Und das kann man, wenn man diesen Gedankengang einmal sich verinnerlicht und dann dabei die Bilder anschaut, dann wird einem klar, am Anfang sieht man noch hier oben die ersten Explosionen, meines Erachtens mit Thermit oder anderen Sprengstoffen, dann sieht man noch ein bisschen Bruchstücke und der Rest, was runterfällt, ist nur noch Staub. Metallstaub und nicht Beton, das hier pulverisiert worden ist. Und so verstehen wir auch viel besser, warum der Schuttberg von Ground Zero eigentlich viel, viel kleiner ist, wie das, was es eigentlich sein müsste. Wenn das Gebäude allein durch Gravitation eingestürzt wäre, müssten viel mehr Trümmer da sein, aber die Trümmer gibt es nicht mehr, die liegen in Form von Staub über quasi Südmanhattan. Und dann gibt es noch eine äußerst interessante Geschichte, und zwar beim Einsturz dieser Türme ist eins dieser Eckpfeiler stehen geblieben, und was man dann sehen kann, er stürzt auf einmal zusammen. Leider können Sie das aufgrund der Lichtverhältnisse nicht so gut sehen, aber ich spule mal an die richtige Stelle hin. Dieses Stahlgerüst fällt in sich zusammen, und anstatt dass es einfach wegkippt, verwandelt es sich beim nach unten kippen in Staub. Also es zerfällt zu Staub. Nicht einfach nur umgekippt, sondern es zerfällt zu Staub. Ich habe es nochmal gefunden als Bilderfolge. Hier der sogenannte Spire, so wurde das genannt. Hier sieht man es noch stehen. Es fängt gleich zu kippen an. In dem Moment fängt es an zu zerbröseln und jetzt ist es schon nur noch Staub und es fällt einfach komplett in sich zusammen. Also die molekulare Struktur von diesem Stahl war in dem Moment schon komplett zerstört und es fällt dann nur noch bei dem letzten Punkt nach unten. Ich habe da ein paar Probleme mit diesem ganzen Gedankengang. Also wie gesagt, es wirft auch mehr Fragen auf, wie es Fragen beantwortet. Aber über die Erklärung von dem Herrn Kaletzow wäre das zumindest noch nachvollziehbar. Pulverisierung und molekulare Dissoziation können wir eigentlich als Beweis hernehmen für einen Ground Zero-Beweis. Und Ground Zero war früher immer der Ort, wo eine Atombombe explodiert ist. Übrigens so als Nebenbei, Ground Zero war gar nicht gedacht als Bezeichnung, das haben die Rettungskräfte vor Ort aus Versehen an die Medien weitergegeben. In den ersten Tagen wurde Ground Zero mit kleinen Buchstaben geschrieben und es war gar nicht gedacht, dass man das so bezeichnet. Die, die es wussten, hatten das halt so bezeichnet, weil ihnen klar war, hier ist wirklich Ground Zero. Also hat man die Flucht nach vorne angetreten und hat dem Ganzen einen Eigennamen verpasst, indem man hier große Buchstaben hingemacht hat, um den Ort des maximal schlimmsten Verbrechens mit dem Ort einer Atombombe gleichzusetzen. Man hat einen psychologischen Trick angewendet, um die Bevölkerung quasi abzulenken. Ground Zero wurde jetzt nicht mehr der Ort der Atombombe, sondern Ground Zero war der Ort der Verbrechen des 11. September. Ein psychologisch schlauer Trick. Aber worum es mir eigentlich bei diesem Gedanken geht, ist, wenn wir molekulare Dissoziation beobachten, ist es ein Beweis dafür, dass es sich hier um Desintegration handelt. Und jetzt verstehen Sie auch, warum im Endeffekt die oberen Teile des World Trade Centers, die wir ja gesehen haben, wie sie runterfallen, in Fallgeschwindigkeit nach unten gekommen sind. Weil was passiert nämlich, wenn man diesen beiden Teile abschneidet? Welcher Teil wird zuerst unten aufkommen? Der da oder der da? Na, normalerweise wird man denken, der, wo kein Widerstand da ist. Aber an diesem Tag waren die Gesetze, die naturwissenschaftlichen Gesetze, die Naturgesetze außer Kraft gesetzt? Nein, waren sie gar nicht. Weil nämlich die gesamte molekulare Struktur der unteren 300 Meter des Turms in diesem Fall nicht mehr vorhanden waren. Es war nur noch Pulver und das Gewicht der oberen Stockwerke ist nach unten gefallen, wie wenn nur noch Luft dazwischen war. Es gab keinen Widerstand. Das ist die einzige Erklärung dafür, warum wie im freien Fall diese Türme zusammengestürzt sind. Und um das Ganze nochmal abzurunden, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, ich werde ein paar Minuten überziehen, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir. Das sogenannte Smoking Gun, das ist ein Ausdruck aus dem Wilden Westen. Derjenige, dessen Colt noch geraucht hat, der hat geschossen. Das Smoking Gun, das ist der Schütze. Also das ist das Gebäude Nummer 7. Gebäude Nummer 7 ist immerhin ganz schön groß, 45 Stockwerke, stand in der Nähe von dem World Trade Center. Hier ist Gebäude 7, hier ist das World Trade Center. Hier war die Kommandozentrale des ganzen Unternehmens. Im 23. Stock gab es einen Kommandobunker mit 10 cm dicken Panzerglas, mit eigener Luft- und Stromversorgung, mit eigener, also ein Bombenbunker, ein bombensicherer Bunker wurde eingerichtet von dem Office of Emergency Management von dem Rudolf Giuliani. Und hier gab es Logenplätze in der ersten Reihe. Das ist ein Ausschnitt von BBC. Den lasse ich nur ganz kurz laufen. BBC hat 20 Minuten, bevor das Gebäude eingestürzt ist, in England schon davon berichtet, dass dieses Gebäude kollabiert. Und vor allem Jane, bei dieser Frau im Hintergrund sieht man das Gebäude sogar noch stehen. Das ist dann, wenn jemand das Drehbuch durcheinander bringt, well, ja, an diesem Tag. Aber das können Sie sich nochmal genau anschauen. Dieses Gebäude hier hinten steht eben hier und sie sagt, ja, wir haben das jetzt erfahren, das Gebäude ist eingestürzt gerade eben und auf Nachfrage von Journalisten, was denn jetzt mit diesen Archiven geworden ist, hat BBC gesagt, es tut uns leid, aber wir können diese Bilder leider nicht mehr finden und bitte beachten Sie dabei, es handelt sich hier nicht um eine Verschwörung, sondern es ist einfach simple Schlamperei. Ja? Also sprich, es tut uns leid, dass die Aufnahmen des bedeutendsten Ereignisses in den letzten 50 Jahren sind zufällig verschwunden. Es tut uns echt leid, wir haben schon eingefeuert deswegen. Und hier sehen Sie das Gebäude 7 von oben und das ist der Rest kurz hinterher. Und beachten Sie bitte die Zerstörung von diesem Gebäude hier. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. World Trade Center 7 ist in 6,8 Sekunden genauso zusammengefallen wie das World Trade Center 1 und 2 und wie wenn quasi nur noch Staub unten dran wäre. Und das war am Nachmittag des gleichen Tages. Die allermeisten Menschen auf der Straße, wenn sie jetzt in der Fußgängerzone fragen, wissen Sie was von World Trade Center 7? Sagen die, 7? Was ist das denn? Das war auch nie im offiziellen Bericht drin. So, jetzt kommt's. Dimitri hat erklärt, dass von Gebäude Nummer 7 aus diese beiden Türme mit den Sprengsätzen versorgt worden sind. Hier waren die Tunnel zu den Gebäuden Nummer 1 und 2. Und Sie erinnern sich vielleicht, der Turm Nummer 1 wurde zuerst getroffen von dem Flugzeug. 17 Minuten später wurde der Turm Nummer 2 getroffen. Der Turm Nummer 2 stürzt als erstes ein und dann stürzt erst der Turm Nummer 1 ein. Da muss eigentlich jedem sofort einleuchten, aha, Benzin kann nicht die Ursache gewesen sein, weil sonst hätte der Turm als erstes stürzen müssen und nicht der. Und die Erklärung von Dimitri ist folgende: Die Zugangstunnel zu diesen Türmen befinden sich im Gebäude Nummer 7. Und wenn man jetzt als erstes dieses Gebäude gesprengt hätte, dann hätte die unterirdische Schockwelle im Endeffekt dafür gesorgt, dass der Zugangstunnel fürs Gebäude Nummer 2 beschädigt wurde. Also musste man zuerst Gebäude Nummer 2 sprengen und dann Gebäude Nummer 1. Ist auch etwas seltsam, diese Erklärung, aber das ist das, warum er sagt, okay, zuerst hat man das gesprengt und dann das. Und um dann die ganzen Beweise zu vernichten, musste man natürlich auch Gebäude Nummer 7 hochblasen, weil sonst hätte man ja die Tunnel gefunden und mehr oder weniger die ganzen Beweise, die dafür gesorgt haben. Und somit hat man also an diesem Tag Gebäude Nummer 2, Gebäude Nummer 1 und Gebäude Nummer 7 dem Erdboden gleichgemacht. Und aufgrund der Beschädigungen auf Ground Zero konnte er mit seiner Expertise, mit seinem Fachwissen genau sagen, wo diese Sprengkörper platziert worden sind. Beim World Trade Center 7 war es genau hier. Er konnte dadurch genau berechnen, aha, das war also quasi der Sprengradius, da ist das passiert. Das Gebäude links davon und das Gebäude rechts davon wurden nicht beschädigt, aber sehr wohl dieses Gebäude im hinteren Grund. Und schauen Sie mal an, was aus der Ecke von diesem Gebäude passiert ist. Das war die Ecke, die genau in diesem Sprengradius mit drin war. Das Verizon Hotel und das US Post Office wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber das, wie heißt das Gebäude, 30 West Broadway, das wurde zerstört. Und ich habe auch einen Artikel gefunden, wo drin steht, das Gebäude wurde kontaminiert und deswegen dann hinterher auch abgerissen. Die Gebäude Nummer 1 und 2 haben auch Sprengsätze gehabt und er hat genau gesehen, wo es passiert ist, nämlich hier und hier. Und er kann das deswegen so genau sagen, weil auf dieser Seite vom Gebäude, hier oben und hier unten, noch Reste von diesen Mauern übrig geblieben sind. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Wenn diese Explosion direkt in der Mitte von dem Turm stattfindet, dehnt sich die Druckwelle direkt nach oben aus und das gesamte Gebäude wird pulverisiert. In diesem Fall waren die Bomben, die Sprengsätze aber leicht versetzt angeordnet und die sich nach oben ausrichtende Druckwelle, lässt ein paar Ecken aus. Und die können wir wunderschön auf diesen Bildern erkennen. Das sind die Remains von den Türmen. Das ist genau dieser Sprengschatten im Endeffekt, der von den Schockwellen nicht beeinträchtigt worden ist. Also, hier sieht man noch ein bisschen was. Der Rest ist einfach nur noch Teil von den oberen 30 Stockwerken. Und hier sieht man noch ein bisschen was. Wäre der Sprengsatz genau in der Mitte gestanden, wäre sogar dieser Teil pulverisiert worden. Das muss man jetzt natürlich erstmal sacken lassen. Ja? Also was ich jetzt gerade erzählt habe, war, man hat gewissen Geheimnisträgern, Wirtschaftsleuten, Medienmenschen, Politikern, Königshäusern erzählt, hey, ja, wir sind angegriffen worden von Al-Qaida, so wie schon Jahre zuvor. Die haben uns nicht nur mit Teppichmessern angegriffen, sondern wir haben hier sogar Verrückte mit Atombomben. Das müsst ihr verstehen. Deswegen dürft ihr davon nichts erzählen. Und deswegen müsst ihr auch alles unterstützen, was wir tun. Wir müssen nach Afghanistan, wir müssen in Irak, wir müssen das alles ausmerzen. Und diese Geheimwissenden glauben, sie haben die ultimative Wahrheit und behalten es deswegen für sich und bekämpfen quasi diese ganze 9-11-Truth-Bewegung mit allen Mitteln, damit niemand erfährt, okay, hier handelt es sich um Nuklearsprengsätze. Die höhere Stufe der Geheimhaltung heißt, Amerika wurde wirklich angegriffen von einem Gruppen von Wesen, die ich nicht Menschen bezeichnen möchte, obwohl sie es eigentlich Menschen sind, ja, die in irgendeinem Endzeitglauben, in irgendeinem Endzeitgedanken versuchen, das Ganze auf uns herniederzubringen, was sie sich vorstellen aufgrund höherer Weisung, woher auch immer, und haben das Ganze inszeniert, indem sie den Amerikanern einen Angriff simuliert haben. Die drücken auf den Panikknopf, weil sie denken, hoppla, bevor New York komplett zerstört wird, versuchen wir die Bomben unschädlich zu machen und lassen sie nach unten sinken und versuchen das Ganze zu minimieren. Dafür nehmen wir auch in Kauf, dass hier 3000 Menschen sterben und wir im Endeffekt halb Südmanhattan verstrahlen. Aber das ist immer noch weniger schlimm, wie wenn ganz Manhattan zerstört wird. Also das Ganze ist eine Mischung aus Geheimbünden, aus Inside-Job, aus Betrug. Also die Amerikaner wurden selbst betrogen, deswegen auch das komische Gesicht von Bush so, das war doch ganz anders ausgemacht. Wir wollten doch eigentlich, vielleicht war es eine ganz andere Geschichte. Sie erinnern sich, Insider-Geschäfte an der Börse, massive Baumaßnahmen an den Gebäuden, die Bombenspürhunde wurden abgezogen, etc. etc. Also da wurde bestimmt mit Wissen der Amerikaner etwas vorbereitet, aber offensichtlich etwas ganz anderes, weil sonst hätten die nicht so in Panik reagiert. Ein gewisses bisschen Endzeitprophetie ist noch dabei und natürlich eine ganze riesengroße Portion Wahnsinn. Das in einen Vortrag zu packen, ist fast unmöglich, fast nicht vorstellbar. Ich habe es trotzdem versucht, weil ich davon ausgehe, selbst wenn, wie ich schon gesagt habe, selbst wenn es nicht stimmt, aber diese Geschichte muss irgendwie unters Volk, diese Geschichte muss irgendwie gepflanzt werden und ich lade alle dazu ein, an dieser Diskussion teilzuhaben. Vor allem ist das mein Aufruf an die gesamte YouTube-Gemeinde, bitte jetzt hinterfragen, nachdenken, weitermachen. Es geht darum, dass wir diese ganze Fragen, dass wir das alles aufklären, dass wir das auf eine neue Ebene bringen. Ich habe viele, viele Fragen diesbezüglich, aber ich kann es nicht verstehen. Aber ich verstehe auch nicht, warum im Jahr 1995 ein Kartenspiel herausgebracht wird namens Illuminati Card Game, The Game of Conspiracy, wo alle ganz komischen möglichen Kartenspiele gezeigt werden, unter anderem das brennende Pentagon und genau das, was passiert ist, das explodierende World Trade Center. Es gibt noch ein tolles Kartenspiel, Oil Spill, war da nicht letztes Jahr was im Golf von Mexiko? Oder hier Quarantäne, wann haben Sie uns das letzte Mal eine Gurke gegessen? Ja, auch schon wieder so eine Geschichte. Und ganz toll, Flutwelle und Nuclear Accident. Es gibt auch noch eine japanische Disaster-Karte, die man ausspielen kann, und zwar unter Combined Disasters. Interessanterweise 11.3., also 11 Uhr und hier hinten ist die 3 irgendwo. In Tokio gibt es ein Kaufhaus, das hat diesen Turm und dieser Turm ist irgendwie 1:1 auf dieser Spielkarte drauf. Und 11.3. war ja genau der Tag des Erdbebens. Also ich kann jetzt damit nur noch einen kleinen Gedankenimpuls geben. Es gibt offensichtlich Menschen, Kräfte, Wesenheiten, was auch immer auf diesem Planeten, die versuchen uns in ein gewisses Endzeitschema hineinzupressen. Ob das Ganze so ist, ich kann es euch nicht beweisen. Ich kann nur anregen, darüber nachzudenken. Ich kann nur anregen, diese Geschichte sacken zu lassen und vor allem auch die anderen Dokumentationen über die Kursk, das Interview mit dem Wolfgang Eckert und die 3 Stunden mit dem Dimitri anzuschauen, um das Ganze nochmal weiter in den Kopf zu kriegen. Und dabei wünsche ich euch viel, viel Spaß, um das Ganze aufzunehmen. Heute wünsche ich euch noch viel Spaß bei der ganzen Veranstaltung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich sage alles Gute und wir sehen uns noch im Laufe des Tages. Vielen Dank. Ja.
Now, listen to me. I want you to listen to me. So the context is, it's post 9/11. I've got reports of nuclear weapons in New York City, apartment buildings that are going to be blown up, planes that are going to fly into airports all over again, plot lines that I don't know. I don't know what's going on inside the United States, and I'm struggling to find out where the next disaster is going to occur. Everybody forgets one central context of what we live through. The palpable fear that we felt on the basis of the fact that there was so much we did not know.